Vielen Dank für die schöne Musik, mit der ihr uns eingeleitet habt. Jetzt war ich immer gespannt, ob Caro schon ihr Nackenhörnchen umgelegt hat. Hat sie noch nicht, jetzt ist es soweit. Wenn sie sagt, sie wäre noch nie bei einer Predigt von mir eingeschlafen, sehe ich die andere Seite. Ich kenne eine Frau, die mir gesagt hat, wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, dann lade ich mir eine Predigt von dir runter. Du hast so eine schöne, ruhige Stimme, dabei kann man so schön einschlafen. Ich dachte, na gut, dass du nicht mit Olaf einschläfst, sondern mit dem Wort Gottes. Dann ist alles in Ordnung, weil besser kann man nicht zur Ruhe kommen, als mit dem, was Gott zu sagen hat. Der Psalm 23, wo wir eben einiges von gesungen haben, den wir eben auch gehört haben, ist ja nun einer der bekanntesten Texte in der Bibel und der tut vielen Menschen einfach gut. Manche mussten ihn früh lernen und andere sind dankbar, dass sie ihn mal gelernt haben, weil in so schweren Momenten immer wieder so einzelne Sätze da sind, durch die sie getröstet worden sind. Das ist so ein Psalm mit anschaulichen Bildern, mit einer eindrücklichen Sprache und genau das liebe ich an diesem Psalm. Und trotzdem werde ich mit dem nicht so richtig fertig, weil da Aussagen drin sind, die sind so absolut formuliert, dass ich mich immer wieder mal frage, stimmt das? Immer. Mir wird nichts mangeln. Und auch wenn ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück. Und was heißt das? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann gibt es hier Sätze, die sind so ungewöhnlich, dass ich immer mehr drin entdecke, je länger ich darüber nachdenke. Und über diesen einen Satz möchte ich mit euch heute mal ein bisschen tiefer nachdenken. Im Vers 5 heißt er, wenn es geht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die ganz kurze Erklärung dafür heißt, Gott versorgt mich. Auch in schwierigen Zeiten. Amen. War schön, dass ihr da wart. Dann habt ihr ja alles schon begriffen. Aber lasst uns mal tiefer schauen. Was steckt da eigentlich drin? Das Merkwürdige ist, David beschreibt schon in den Versen davor, wie Gott als Hirte seine Schafe versorgt. Er sagt ja, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Und jetzt erweitert er das Bild, dass es sowohl für Schafe wie auch für Menschen gelten kann. Denn er spricht hier von einem Tisch. In Steinhagen habe ich noch nie ein Schaf gesehen, das an einem Tisch gegessen hat. Und man denkt, irgendwie verändert sich das Bild hier. Aber das Interessante ist, es kann eben auch ein Bild sein für die Sommerweide. Das heißt, die Hirten haben früher so eine höher gelegene Sommerweide gehabt, die sie dann für ihre Schafe vorbereitet haben, haben die giftigen Pflanzen entfernt, haben die gefährlichen Stellen abgesichert. Und diese Sommerweide, die nennt man in manchen Sprachen auch Mesa. Und Mesa kann eben auch bedeuten Tisch in manchen Sprachen. Von daher wird auch ein Tisch, eine Sommerweide für die Schafe vorbereitet. Aber ich bleibe heute mal ganz bei der Bedeutung des Tisches für mich als Mensch. Wenn für mich ein Tisch gedeckt ist, dann weiß ich, dass es was zu essen gibt. Und ich weiß, dass es länger dauern wird. Also nicht nur so ein Butterbrot mal für unterwegs, sondern eine richtige Mahlzeit. So ein gedeckter Tisch ist ja oft so ein Zeichen für Gastfreundschaft. Und gerade bei Menschen, die in Russland aufgewachsen sind, ist das eine ganz besondere Geste. Und ich habe gelernt, wenn du solche Menschen besuchst, darfst du dich vorher nicht anmelden. Denn wenn du dich anmeldest, dann wird gebacken, gebraten, gekocht und alles auf den Tisch gestellt, was die lieben Mütterchen da so in ihrem Vorratsschrank haben. Und dann kommst du dahin und denkst, wie viele Personen hatte sie heute eingeladen? du bist doch hier alleine und dann kommst du wirklich mehr als satt wieder von diesem Besuch nach Hause. Aber so ein gedeckter Tisch, der zeigt, ich werde erwartet, ich bin willkommen, ich werde versorgt. Du bereitest vor mir einen Tisch und mir fallen zwei Dinge dabei auf. Der erste Gedanke heißt, jetzt für mich. David sagt nicht, dass der Tisch schon vorbereitet ist, sondern dass er vor mir bereitet wird. Das heißt, da liegt nicht so ein Buffet für alle Situationen des Lebens, ist alles schon vorbereitet, nimm dir, was du brauchst, sondern Gott stellt es frisch auf den Tisch, direkt für meine Lage mit dem, was ich jetzt brauche. Jetzt für mich. Auf der einen Seite weiß ich, dass Gott alles vorbereitet hat, dass er nie überfordert ist, dass er nie improvisieren muss, dass er alles hat. Aber hier liegt der Schwerpunkt darauf, dass Gott für mich das hinstellt, was ich jetzt nötig habe. Als der Prophet Elia in 1. Könige 19 erschöpft und müde in der Wüste lag, da kam ein Engel Gottes, der weckte ihn und dann gab er ihm was zu essen. Was gab der Engel dem Propheten Elia zu essen? Toast. Brot. Und was gab es noch? Wasser. Woran erinnert euch das? Lippe? Was macht die Endlippe? Wasser und Brot. Die einen würden sagen, Knast. Elia sagt, genau das, was ich jetzt brauche. Der Engel weckt nicht Elia und sagt, du, ich habe mein ganzes Buffet für dich vorbereitet, eine königliche Tafel, nimm dir, was du brauchst. Sondern der Engel sagt Elia, ich habe das für dich, was du jetzt nötig hast, was du in diesem Moment brauchst. Und nachdem Elia gegessen hat, lässt der Engel ihn wieder schlafen. Und manchmal ist der gedeckte Tisch von Gott, dass ich einfach nur mal wieder zur Ruhe komme und schlafen kann. Der Engel lässt ihn schlafen, danach weckt er ihn wieder, gibt ihm wieder was zu essen, damit er dann die Kraft hat, um auf den Berg zu gehen, wo er Gott begegnen sollte. Und daran hängt die zweite Beobachtung, dass man nämlich merkt, es geht gar nicht nur darum, Hauptsache du hast jetzt was zu essen. Es geht immer auch um die Begegnung. Denn David spricht Gott hier mit du an. Vorher hat er ihn am Anfang des Psalms immer sich zum Hirten bekannt. Er hat ihn beschrieben, wie er ist und was er tut, wie gut er zu ihm ist. Aber nach dieser Erfahrung im finsteren Tal kippt etwas in diesem Teil des Psalmes, weil er auf einmal sagt, du bist bei mir. Und in diesem Teil des Psalms spricht David nicht mehr über Gott. Er spricht mit Gott. Und er hat eine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, diesen Satz, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, den kann ich nur als Gebet sagen. Ich kann ihn nicht anderen einfach zusprechen und sagen, Gott bereitet vor dir einen Tisch. Ich kann auch nicht sagen, der Herr deckt vor jedem einen Tisch. Sondern es ist ein ganz persönliches Bekenntnis, das voraussetzt, dass ich Gott vertraue. Du bereitest vor mir. Und wenn ich Gott nicht anschaue, dann werde ich diesen Tisch nicht entdecken. Wenn ich nicht gelernt habe zu sagen, der Herr ist mein Hirte, dann werde ich auch nicht entdecken, was er mir da auf den Tisch legt. Aber dafür muss ich eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, worauf schaue ich? David stellt hier zwei Tatsachen nebeneinander. Den Tisch, den Gott für mich deckt, und die Feinde im Alltag. Und beide gibt es zur gleichen Zeit. Gott besiegt und beseitigt nicht die Feinde und deckt mir dann den Tisch, sondern sein Tisch ist da und die Feinde sind da. Feinde waren für David damals Menschen, wilde Tiere, die sein Leben bedroht haben. Aber heute können das noch ganz andere Dinge sein. Da können das Menschen sein, die mir einfach zu schaffen machen. Manchmal Kollegen, die mir das Leben schwer machen. Manchmal sind das Nachbarn, denen man es einfach nicht recht machen kann. Manchmal sind das Krankheiten, mit denen ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Bei manchen Menschen sind das finanzielle Schulden, wo sie sagen, das belastet mich die ganze Zeit. Manchmal sind es ganz persönliche Krisen, die mich überfordern. Wörtlich heißt das hier, das sind Bedränger, das sind Widersacher. Alles, was mir etwas wegnimmt, kann mir zum Feind werden. Die Angst kann mir die Freiheit nehmen, frei zu entscheiden. Neid, der sich breit macht, nimmt mir die Zufriedenheit. Der Streit zwischen mir und anderen nimmt mir die Gemeinschaft, verhindert etwas, was ich eigentlich brauche und will. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, diesen Satz zu übersetzen. Mir ist das so vertraut, wie Martin Luther das übersetzt hat. Dieses im Angesicht meiner Feinde. Und das heißt, vor den Augen der Gegner, obwohl ich bedroht werde, deckt Gott mir den Tisch und schenkt mir, was ich brauche. Ich werde versorgt und meine Feinde schauen zu. Die sehen, dass ich nicht zu kurz komme, die können es nicht verhindern. Und mir gefällt ein Bild, das ich vor kurzem einmal gesehen habe, von einer Frau aus Hannover, die das gemalt hat. Und da ist bei diesem Bild in der Mitte ein Platz zu sehen, auf dem etwas zu essen und zu trinken steht. Und er sieht aus wie so ein Schutzraum, wie so ein Zelt voller Licht, das so von oben aufgespannt ist. Und auf der rechten Seite von diesem Bild ist eine dürre Wüstenlandschaft zu sehen. Und das kann so stehen für anstrengende Zeiten, durch die ich gehen musste, für so einen harten Weg, den ich noch vor mir habe und weiß, so da komme ich her oder da muss ich noch hin, in so Zeiten, die anstrengend werden können. Aber mich beschäftigt mehr die linke Seite. Was seht ihr da? Viel Dunkelheit. Und irgendwie immer solche hellen Punkte da drin. Die sehen aus wie Augen, ne? Die so lauern, die so bedrohen, die beobachten. Die müssen zuschauen, wie ich versorgt werde. Edge, ich hab's und ihr nicht. Und wir werden ja so oft beobachtet. Und immer wieder sind Blicke auf uns gerichtet, die uns bewerten, die uns beurteilen, die nur darauf warten, dass wir irgendwelche Fehler machen, dass irgendwas mal nicht so gut läuft, um dann anzugreifen und zuzuschlagen. Und es stimmt, Gott versorgt mich, obwohl meine Feinde zuschauen. Ja, ich kenne die Luther-Übersetzung, aber mir ist in letzter Zeit die wörtliche Übersetzung dieses Psalms immer wichtiger und lieber geworden. Denn wörtlich übersetzt heißt dieser Vers, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und merkt ihr, wie sich hier die Perspektive verschiebt. Da heißt es nicht mehr die Feinde, die auf mich schauen, sondern angesichts meiner Feinde. Ich sehe auf die, die mir gerade schwerfallen, die mir das Leben bedrohen. Ich kann meine Feinde selbst sehen und ich muss mich jetzt entscheiden, worauf ich schaue. Auf das, was mich bedroht oder auf den Tisch, den Gott mir deckt. Und das ist meine Entscheidung. Ein Feind nimmt mir, er nimmt mir Freude, er nimmt mir Ruhe, er nimmt mir Frieden. Feinde sind unbarmherzig, die nutzen alles rücksichtslos aus, die drängen ungeduldig, die fordern meine Aufmerksamkeit. Und manchmal erlebe ich Menschen als Feind, die ich eigentlich liebe. Und da können dir die eigenen Kinder zum Feind werden in manchen Momenten, weil sie so fordern, so herausfordern, so überfordern. Da kann dein eigener Ehepartner zum Feind werden, weil er so ungenießbar wird. Da können deine eigenen Eltern zum Feind werden, weil sie so unzufrieden sind. Und ich bin ein bisschen erschrocken, als ich das bei mir festgestellt habe, Mein Vater ist seit einem Jahr im Pflegeheim mit einer schweren Demenz und manchmal wird er mir zum Feind. Warum soll ich jede Woche dahin fahren, 1,5 Stunden investieren, noch an meinem freien Montag, wenn er sowieso nicht erkennt, wer ich eigentlich bin und 2 Minuten später schon nicht mehr weiß, ob ich überhaupt da war oder nicht? Der raubt mir doch nur meine Zeit. Und merkt ihr, wie auf einmal Dinge kippen können, in Momenten, wo ich eigentlich denke, das ist mein Vater, den ich liebe, dem ich ganz viel verdanke. Vielleicht liebst du deinen Beruf, aber die Arbeit wird dir zur Last, weil du es deinen Vorgesetzten nie recht machen kannst. Und weil sich da so viel auf einmal verändert hat und du merkst, es ist, als ob ich immer in ein Feindesland ziehen muss, sobald ich mich zur Arbeit aufmache. Vielleicht liebst du die Musik, aber es fällt dir einfach schwer, den nächsten Einsatz vorzubereiten, weil du sagst, oh, die Proben sind so mühsam, wir verstehen uns im Musikteam gerade nicht so richtig. Und wenn wir dann diese Lieder singen, die Gemeinde immer nur gegenwind, könnt ihr nicht schneller, könnt ihr nicht mal ein anderes Lied nehmen, ich will das überhaupt nicht mehr. Dann wird dir etwas zum Feind, was du eigentlich liebst. Und da sind Menschen, die lieben die Arbeit mit jungen Menschen im Kindergottesdienst, in der Kinderstunde. Und manchmal fragen sie sich, was kommt davon überhaupt an, wenn es dann nur immer Kritik gibt, wenn die Disziplin nicht funktioniert, wenn man nicht weiß, wer kommt überhaupt und wofür bereite ich all das eigentlich vor. Und dann wird dir etwas zum Feind, wird dir verleidet, da wird etwas verdunkelt, was du eigentlich ja magst. Und in diesem Moment sehe ich die Probleme. Ich sehe die schwierigen Menschen, ich sehe diese anstrengenden Zeiten und das stellt alles andere in den Schatten. Und jetzt ist die Frage, worauf achte ich? Achte ich auf diese Blicke der anderen, auf die Gedanken, die ich habe, auf meine Zweifel? Oder sehe ich noch diesen Tisch, den Gott für mich deckt? Und bin ich bereit, mich jetzt an diesen Tisch zu setzen, obwohl die Wüste noch da ist? Obwohl die Probleme noch nicht gelöst sind. Ganz oft tröstet mich ein Wort, was Gott mir sagt, weil es ganz anders ist als die Worte, die ich von Feinden höre. Von denen höre ich immer, was mir alles fehlt. Bei Gott höre ich, was ich habe. Von den Feinden kommen so unbarmherzige Forderungen wie, ich will jetzt, gib mir, das steht mir zu. Und Gott sagt mir, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Völlig anderer Hintergrund. Die Feinde fordern rücksichtslos Leistung. Das muss schneller gehen, bist du immer noch nicht fertig, das reicht nicht, was du gemacht hast. Und an Gottes Tisch, da liegt Gnade, da liegt Hilfe. Wo er sagt, ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Von Feinden gibt es so eine unversöhnliche Ablehnung. Die sagen, das verzeih ich dir nie, mit so einem wie dir kann man doch nicht arbeiten. Mann, das kannst du auch vergessen, was du da wieder gemacht hast. Und bei Gott, an seinem Tisch, finde ich Vergebung. Da sagt Jesus, das ist mein Blut, vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Das habe ich für dich getan. Das habe ich für dich vollbracht. Die Feinde vermitteln mir immer, uns entgeht nichts. Wir sehen alles. Von Gott höre ich, ich weiß, was du brauchst. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Du bereitest vor mir einen Tisch. Angesichts meiner Feinde, an diesem Tisch, wird mein Hunger gestillt nach Liebe, nach Hilfe, nach Vergebung, nach neuer Kraft. Und manchmal erlebe ich das wirklich so, dass meine Feinde mir zum Geschenk werden, dass die mich selber stärken. Ich habe das früher oft so erlebt, wenn ich mich dann mal zur Chorprobe wieder mal aufraffen musste. Und sagt, ich habe eigentlich keine Lust, da heute hinzugehen, weil ich habe Besseres vor. Und dann gehst du hin und an diesem Tag wird dann ein Lied geprobt, das dein Herz auf einmal völlig verändert. Da wird mein Feind, wo ich eigentlich nicht hin wollte, für mich zum Segen und zum Geschenk. Und wenn du nicht in die Kleingruppe willst und sagst, eigentlich ist mir heute nicht danach, den Kindergottesdienst vorbereiten, ist mir heute alles zu viel. Und dann tust du es und in dem Moment bist du auf einmal selber beschenkt durch die Menschen, die dir etwas zurückgeben. Und ich glaube, alle Eltern wissen das auch, wenn man so eine Nacht hinter sich hat, wo einen die Kinder stundenlang wachgehalten haben. So eine anstrengende Nacht, wo du morgens dann kaum aus den Augen gucken kannst. Und dann kommt dein Kleiner morgens auf dich zu und sagt, du bist der beste Papa der Welt. In dem Moment wird dein Feind für dich auf einmal zu einem Geschenk. Und ich erlebe das auch manchmal, letzten Montag gerade wieder. Ich habe mich zu meinem Papa gequält und dann sitzt er da in seinem Rollstuhl und sein Gesicht fängt an zu leuchten, in dem Moment, als er mich sieht. Wie gut, wenn durch meine Feinde etwas anders werden kann und mich beschäftigt der Gedanke, an dem Tisch, den Gott mir deckt, stehen immer mindestens zwei Stühle. Denn wenn ich mich von Gott versorgen lasse, verändert das meinen Blick. Und ich möchte auch so gern die Menschen einladen, die ich im Moment als Feinde erlebe. Aus diesen Feinden, aus diesen Beobachtern sollen Tischgenossen werden. Die sollen auch schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Die sollen auch mit in dieses Licht, auch mit an diesem Tisch und sollen satt werden. Ich wünsche mir auch, dass sie diesen Herrn als Hirten erkennen. Und wisst ihr, nur deswegen stehe ich heute auch hier. Weil ich mir das wünsche, dass wir gemeinsam an diesem Tisch sitzen können. Ihr ahnt gar nicht, wie oft ihr als Gemeinschaft ein Feind sein könnt für mich. Wo guckt ihr alle gerade hin? Welchen Blicken bin ich ausgesetzt? Und was meint ihr, was das vorher mit einem Menschen macht, der hier sagt, ich muss da etwas verkündigen, aber weiß ich, was die alle beschäftigt? Mit welchen Gedanken, mit welchen Erwartungen die kommen? Die einen wollen nicht einschlafen, die anderen wollen einschlafen. Was sollst du denen eigentlich sagen? Wirst du der Sache eigentlich gerecht? Und je mehr du anfängst zu suchen, auf diese Menschen zu gucken, die dich beobachten, desto mehr macht es mich müde. Und dann merkst du, dass es ganz schön schwierig ist, sich damit richtig auseinanderzusetzen. Und ich habe immer wieder den Prozess, wo ich lernen muss, vor lauter Augen, die auf mich schauen, verliere ich manchmal den Tisch aus dem Blick, den Gott für mich deckt. Aber was soll ich euch geben, wenn ich selber nicht satt bin? Was soll ich sagen, wenn ich selber nicht an diesem Tisch gesessen habe? Und deswegen habe ich mich an diesen Tisch gesetzt, trotz all der Feinde um mich herum. Und jetzt sitze ich hier mit euch zusammen an diesem Tisch und sage, Herr, du sollst uns versorgen. Und das, was du uns zu sagen hast, ist für uns viel wichtiger. Und meine Frage an euch ist, wo lässt du dich eigentlich versorgen? Wie gehst du mit Krisen und schwierigen Situationen um? Aus welcher Quelle bekommst du deine Kraft? Nur wo ich selber hingehe, kann ich auch andere mitnehmen. Nur wo ich selber esse, dazu kann ich auch glaubwürdig einladen. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr in Gottes Gegenwart lebt und bei ihm bleibt. Dass ihr euch an seinen Tisch setzt und dann erlebt, wie er euch versorgt. Mitten in der Arbeit, die vielleicht noch gar nicht erledigt ist. Mitten in den Sorgen, die ihr noch gar nicht überblicken könnt. Mitten in den Kämpfen, die noch vor euch liegen. Mitten in dem Stress, der garantiert wieder auf euch wartet. Aber du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du versorgst mich und auch die Menschen, die du mir anvertraut hast. Und ich wünsche euch, dass eure Seele satt wird am Tisch unseres Herrn. Amen. Und gemeinsam wollen wir singen das Lied »Du bist ein wunderbarer Hirt«, wo dieser ganze Psalm noch einmal in einer Gedichtform zusammengefasst ist.